Was für eine frohmachende Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Und das erbitten wir von dir, dass uns dieses dein Wort, dass es uns neu zu Herzen geht, dass du, Jesus Christus, unsere Herzen anrührst und dass wir etwas von dieser Freude in uns verspüren, trotz all dem anderen, was uns vielleicht das Leben auch gerade in diesen Wochen und Monaten schwer macht. Und dass wir deine Liebe spüren und den Frieden in uns erfahren, den du uns schenken willst. So, lass uns jetzt hören, was du uns sagen willst. Rede du. Danke, dass du das tun willst. Amen. Liebe Geburtstagsgäste, alle Jahre wieder hören wir sie, die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Vor etlichen Jahren haben wir einmal in Herford eine Christvesper gestaltet, ohne diese Weihnachtsgeschichte zu lesen. Danach hagelte es kräftig Kritik. Das war keine richtige Christvesper. Nein, das hat mir nicht gefallen, da fehlte doch was. Nein, ohne die Weihnachtsgeschichte, da fehlt was am Heiligen Abend. Ja, sie gehört für uns dazu. Vertraut wie ein altes Kleidungsstück, wie so ein alter Pullover vielleicht, den der Partner eigentlich schon längst entsorgen will, aber man will ihn nicht hergeben. Und gerade in diesen feuchtkalten Tagen, da sitzt man mit diesem Pullover am liebsten auf dem Sofa und chillt eine Runde. Also so altbekannt, so schön ist es, diese Geschichte zu hören. Sie weckt Erinnerungen. Aber Neues? Hören wir da auch etwas Neues? Die Weihnachtsgeschichte hat allerdings an vielen Stellen, wenn wir sie uns genau anschauen, nichts von Harmonie, nichts von Besinnlichkeit und schon gar nichts von Gemütlichkeit. Sie ist eine Geschichte, in der alle Sinne angesprochen werden und das eben nicht immer nur auf angenehme Weise. Es ist keine Kuschelgeschichte. Sie fängt schon ungemütlich und zugleich höchst aktuell an, nämlich mit Behördenwillkür. Denn was war diese Volkszählung anderes? Da stand kein Interviewer vor der Tür, wie bei uns in diesem Jahr, der gut geschult uns ein paar Fragen stellte, freundlich war und dann wieder ging. Nein, in die Stadt, aus der die Familie stammte, mussten sich alle aufmachen. Nun starben sicher damals die meisten noch dort, wo sie auch geboren waren. Aber es gab auch durchaus solche Menschen, deren Vorfahren irgendwann mal den Wohnort gewechselt hatten. So auch Josefs Sippe. Irgendwann waren sie von Bethlehem in Juda, nicht weit von Jerusalem, nach Galiläa gezogen, in das Kaff Nazareth. Dort war Josef inzwischen kein Reingeschmeckter mehr. Die anderen wussten gar nicht mehr, dass seine Vorfahren eigentlich aus dem Stamm Juda waren. Ja, sogar aus der königlichen Familie stammte er. Das wussten sie noch weniger. Und deshalb musste er aber nun nach Bethlehem, um sich dort in die Liste eintragen zu lassen. Was für eine Schinderei. Und das nur, um dem Kaiser in Rom noch bessere Ansatzpunkte zu liefern, wie er möglichst viel Geld aus ihnen herausquetschen kann. Man kann sagen, von Beginn an ist die Geschichte des Heilands, des Christus, von solchen menschlichen Problemen und Nöten und Schikanen bestimmt gewesen. Er ist wirklich in diese Welt hineingeboren. Er ist wirklich als Mensch gekommen. Schon seine Eltern mussten einiges auf sich nehmen, was ihm hätte schaden können. Denn Josef musste seine Frau mitnehmen. Und die war auch noch hochschwanger. Heute dürfen Frauen in der Pflege nicht mehr arbeiten, wenn ihre Schwangerschaft bekannt wird. Damals hat auf so etwas niemand Rücksicht genommen. Ein langer, beschwerlicher Weg. Mehrere Tage reisten sie zu Fuß durch das Jordantal und dann das Gebirge Juda hinauf nach Jerusalem und weiter nach Bethlehem. Vielleicht hatte Josef einen Esel organisieren können, damit seine Frau nicht immer laufen muss. Trotzdem eine Tortur. Unterwegs schliefen sie vermutlich im Freien oder sie fanden, wenn sie Glück hatten, für die Nacht irgendwo Unterschlupf. Ahnen wir, wie beschwerlich das gewesen sein muss und wie gefährlich und abenteuerlich? Alle Frauen, die eine Schwangerschaft durchgemacht haben, können sich das vorstellen, was das für Maria bedeutet haben muss. Und alle Väter vielleicht ansatzweise auch. Und alles das hat Jesus im Mutterleibe mitbekommen. Wir wissen heute, dass da ganz viel schon an nicht bewusster und trotzdem Erinnerung da ist. Von Anfang an also hat er das durchlebt und durchlitten, was zu deinem und was auch zu meinem Leben gehört. Wir dürfen wissen, wir haben einen Herrn und Gott, der ganz nah an uns dran ist, der uns versteht und der uns darin beisteht, uns helfen will, mit all dem umzugehen und fertig zu werden und darüber die Lebensfreude nicht zu verlieren. Trotzdem das Vertrauen ins Leben zu behalten. Eine Hoffnung zu haben, der auch Sünde, Tod und Teufel nichts anhaben können. Von seiner Liebe kann uns nichts, wirklich gar nichts trennen. Also auch dann, wenn dir vielleicht kindliche oder gar vorgeburtliche Erlebnisse immer noch, sogar im hohen Alter noch, immer wieder Not bereiten. Wenn sie dich immer mal wieder daran zweifeln lassen, ein Mensch Gottes, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Gott ist dir nahe. Gott ist dein Vater. Du sollst sein Kind sein. Spür das. Fühl das. Fühl dich wie im Mutterleib, beschützt, mit allem versorgt, geliebt. Von Gott, deinem Schöpfer und seinem Sohn Jesus Christus. Eine Geburt war damals auch unter normalen Umständen schon lebensgefährlich. Wie viel mehr dann in der Fremde und unter diesen Umständen, wie es bei Marias Geburt Jesu war. Denn Angehörige hatte Josef in Bethlehem keine mehr, zumindest keine, die er kannte. Und Marias Verwandte Elisabeth wohnte zwar nicht allzu weit weg, aber dann doch so weit, dass es zu weit gewesen wäre. Und Hotels, wie wir es heute kennen, oder Gasthöfe, Pensionen, gab es damals noch nicht. In Jerusalem war man es gewohnt, zu den Festzeiten, wenn die Pilgerscharen heranströmten, in seinen Räumlichkeiten oder im Garten Menschen Unterkunft zu gewähren. Aber Bethlehem, dieses kleine Nest südlich von Jerusalem, dorthin verschlug es kaum einen Pilger. So waren sie also darauf nicht gerichtet, dass jetzt plötzlich ganz viele kamen, um sich dort in die Liste eintragen zu lassen. Wo sollten also Maria und Josef unterkommen? Denn die Geburt kündigte sich an. Und so musste Maria in einem Stall gebären. Und das Neugeborene wurde nicht in eine schöne Wiege gelegt, sondern in eine Futterkrippe, aus der ansonsten die Tiere ihr Heu fraßen. Haben wir das in der Nase? Heu? Stroh? Den Geruch eines Unterstellplatzes für Ochs und Esel? Das riecht, klar gesagt, nach Mist. Auch. Das riecht auch nach Leben. Das riecht auch nach Beständigkeit. Aber es riecht auch nach Arbeit. So ein Stall muss immer wieder ausgemistet werden. Und das Kind, neugeborene Kinder haben auch so ihren eigenen Geruch. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn die Windel voll ist, das auch, aber auch unter den sauberen Umständen, das Kind als solches. Kannst du dich erinnern, wie dein Kind roch? Vielleicht nicht gleich nach der Geburt, aber dann, wenn du es gerade frisch gewickelt hattest und es in sein Bettchen legtest, ein ganz eigener Geruch. Unverwechselbar. So haben wir alle unser ganzes Leben lang unseren sehr persönlichen Geruch. Und wir sagen das ja manchmal auch im Blick auf Menschen, die wir nicht mögen. Den kann ich nicht riechen. Und meinen das eben, dass wir schon von seinem Geruch gewissermaßen abgestoßen werden. Der Geruch eines Babys, er rührt in uns etwas an. Beschützerinstinkt. Unser Herz wird ganz warm. Wir freuen uns, wenn wir ein Kind auf den Armen halten. Ein Lächeln legt sich auf unsere Lippen. Denke an das Kind in der Krippe. Denke an dein Kind, wie es roch, oder vielleicht das Kind deiner Kinder, deine Enkeltochter, als du es auf den Arm nehmen durftest, oder einer Schwester, als sie ihr Kind bekam. Denke an das Kind, wie es roch, und dein Herz wird warm. Nimm das Kind in der Krippe auf in dein Leben, wie du dein Kind damals an- und aufgenommen hast. Szenenwechsel. Wieder ein Blick in die raue Wirklichkeit der Menschen damals und letztlich auch der Menschen heute. Damals, da waren es Hirten auf den Feldern zwischen Jerusalem und Bethlehem. Zumindest werden dort heute die Hirtenfelder gezeigt. Hirten. Nomaden. Menschen ohne festen Wohnsitz. Damals wie heute von allen anderen immer mit Argwohn betrachtet. Harte Gesellen, sie lebten mit ihren Tieren und von ihren Tieren, aber immer am Rande der Zivilisation. Grenzgänger in vielerlei Hinsicht. Sie erleben ein wahres Feuerwerk an Sinneswahrnehmungen. Zuerst ist es nur ein einzelner Engel, eine Gestalt irgendwo am Himmel oder war es doch auf der Erde? Auf jeden Fall sichtbar, unübersehbar, eine Lichtgestalt und unüberhörbar. Unerhörtes, sagt der Engel ihnen. Etwas, das sie kaum glauben können, bei dem sie sich meinen, verhört zu haben. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dann plötzlich ohrenbetäubend der Gesang einer ganzen Kompanie von Engeln in gleißendem Licht. Die Lightshows der größten Rockbands unserer Zeit sind nichts dagegen. Die Hirten können es gar nicht fassen. Sie werden überwältigt von diesen Eindrücken, von ihrer Fülle, ihrer Gewalt. Und so brauchte es wohl eine Zeit, bis sie wieder zu sich kamen und so langsam realisierten, was da passiert war. Alle redeten vermutlich durcheinander. Jeder hatte noch etwas, was der andere nicht wahrgenommen hatte, nicht gesehen, nicht gehört hatte. Doch dann fühlten sie mehr in ihrem Herzen, als dass sie ihr Verstand dazu trieb. Das müssen wir uns ansehen. Wie hatte der Engel doch gesagt: Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und so machten sie sich auf den Weg. Sie, die sonst lieber einen weiten Bogen um die Städte und Dörfer machten, weil man sie dort nicht gerne sah. Doch jetzt wollten sie dahin. Sie mussten einfach. Und sie fanden alles so, wie es der Engel gesagt hatte. Der gerade geborene Säugling im Stall, liegend in einer Futterkrippe bei Ochs und Esel. Staunend stehen sie in der Tür. Und sie kommen nur auf Zuruf von Maria und Josef und dann noch immer sehr zögernd hinein. Und stehen dann andächtig an der Krippe. Dann gratulieren sie Maria und Josef, aber schauen dabei doch fortwährend das Kind an. Maria sagt schließlich: Möchtet ihr Jesus einmal auf den Arm nehmen? Ja, und ob sie das mochten. Und so nimmt jeder dieser harten Männer, und ich stelle mir vor, dass ihnen dabei die Tränen in die Augen traten, das Kind auf den Arm, fühlt seine Wärme, spürt das, was wir Menschen spüren, wenn wir ein Baby im Arm halten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Hirte so ganz verschämt dem Kind seine Lippen auf die Stirn gedrückt hat, es geküsst hat, ganz vorsichtig. Und wie Jesus dabei seine Barthaare gekitzelt haben. Und wie der Hirte den Geschmack des neugeborenen Kindes auf den Lippen hatte. So wie wir den Geschmack dessen auf den Lippen haben, den wir küssen. Weihnachten mit allen Sinnen erleben. Denke daran, wie du ein Kind auf dem Arm hattest, es geherzt, geküsst hast, seinen Geschmack im Mund hattest. Jedes Kind ist ein Signal Gottes, dass er seine Welt, dass er uns Menschen noch nicht aufgegeben hat. Trotz allem, was wir in dieser Welt anrichten, und wenn wir uns umschauen, dann könnten wir jetzt lange aufzählen, was das alles ist, was wir da verbocken und falsch machen und anrichten. Und dennoch, Gott gibt diese Welt nicht auf. Jedes Kind zeigt die Liebe Gottes zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Da fragte mich dieser Tage eine Frau hier bei uns im Pflegeheim: Gott kann doch gar nicht alle Menschen kennen, oder? Wie soll das gehen? Doch, habe ich gesagt, Gott kann. Und vor allem, er will. Er kennt jeden Menschen. Schon im Alten Testament können wir das nachlesen. Da sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und sie meinte daraufhin, das ist gut zu wissen und es ist schön. Weihnachten mit allen Sinnen erleben, hören und sehen, riechen und schmecken. Die vielen Lichter, die Krippen, die Bilder, die Lieder, die Geschichten. Ja, und auch das Weihnachtsessen. Das würde mich ja mal interessieren, was es da bei euch gleich geben wird. Die meisten Familien haben so ihre Esstradition zu Weihnachten. Das alles berührt unsere Sinne, berührt uns in unserem Herzen, erzeugt Emotionen, weckt Erinnerungen. Und es ist gut, sich Jahr für Jahr zu erinnern zu lassen an, ja, eben an die Weihnachtsgeschichte und diese Erinnerung im Herzen zu bewegen, so wie Maria. Amen.